Agit, Bruder, ich hoffe, du bist jetzt zufrieden.
Willkommen bei Viben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
Willkommen bei Folge 36 von Viben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Vizzy V, der letzte Don wie Master P. Let's go.
Like we always do about this time.
Ich habe heute mal wieder einen Special Guest an meiner Seite, der stets charmante, flye, wissbegierige und well-spoken Connoisseur der Kultur, Lemmy, was happening? Wie geht's?
What's happening, bro? Alles gut?
Danke, dass du wieder dabei bist, Bruder. Wir hatten ja schon länger diese Retrospects Reunion geplant und die Stimmen des Volkes und die der Vibe mit Visi-Hörer sind immer lauter geworden. Wir wollen unbedingt eine neue Folge Retrospects. Wir wollen über 90s US-Shit hören. Wir wollen den Schweizer Baller zurück. Und wer wäre ich, wenn ich das meinen Hörern nicht geben würde? Also ich bin hyped für heute.
Ja, yeah, let's go, bro. Geben wir den Leuten das, was sie wollen. Das Volk. Das ja, Volk hat gesprochen.
Das Volk hat gesprochen, ja. Und bei euch direkten Demokraten in der Schweiz, du weißt, was das bedeutet. Bevor wir anfangen, habe ich aber noch eine Frage an dich, Bro.
Yes, sir.
Ich muss wissen, ob du down bist. Ich muss auch wissen, ob unsere Hörer down sind. Wir stecken alle gerade in einem verlängerten Lockdown fest. Wir kommen nicht aus unseren Häusern. Same shit, different day mäßig. Deswegen, Limi, Bruder, hast du Bock, mit mir eine Reise zu machen?
Natürlich, Bro. Natürlich.
Also wenn schon Influencer-Bimsen sich in Dubai die Kante geben, dann können wir uns ja auch einen Flug in die USA gönnen, oder? Ich habe nämlich Trivago-Style-mäßig einen Reiseplan zusammengestellt. Es geht nach Houston, es geht nach Memphis und schlussendlich nach New Orleans in den 90s. Bist du ready, Bruder?
Ja, Bro. Die Koffer sind gepackt. Let's go.
Let's go. Die heutige Folge von Retrospects dreht sich nämlich um fünf mehr oder weniger underrated, aber doch geliebte Dirty South, Down South Classic-Alben aus den 90ern. Während es bei unserem letzten Aufeinandertreffen noch um East Coast, West Coast Konflikte ging, schauen wir heute auf die Third Coast, die dritte Küste, wie das UGK so schön gesagt haben. Denn während damals der Osten und der Westen Beef hatten, so war der Süden am Grinden.
Barbecues, Grills, Trap Houses, Riding on Chrome und 40 Grad Hitze
ergeben eine explosive Mischung für extrem gute Musik. Und ich meine, es ist 2021, seien wir ehrlich, Südstaaten-Rap hat komplett übernommen. Atlanta ist seit Jahren schon das Hip-Hop-Mekka schlechthin. Trap regiert auch schon seit, sagen wir, fast 15 Jahren. Und die Ursprünge für diesen Overtake liegen aber 20, 30 Jahre zurück. Daher wollen wir auch von den alten Classics einen Bezug zu der neuen Musik schaffen und euch diesen Mikrokosmos, der nicht wirklich klein ist, näher bringen. Zum Beispiel haben Limi und ich in Folge 16 auch über die berüchtigten Source Awards 1995 gesprochen, als Snoop sich mit der New Yorker Crowd angelegt hat, weil die West Coast keine Liebe bekommen würde. Naja, bei genau derselben Veranstaltung hat ein ganz junges Duo namens Outkast den Award für Best New Rap Group gewonnen und wurde ebenfalls ausgebuht. Und da stand ein ganz junger Andre 3000 auf der Bühne und sagte damals:
The South got something to say, that's all I got to say.
Spoiler Alert, es stimmt, sie hatten sehr viel zu sagen. Ich würde sagen, wir fangen an in Houston, genauer gesagt im Fifth Ward bei einem legendären Trio namens Ghetto Boys.
Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster-ass nigga plays his cards right. A real gangster-ass nigga never runs his fucking mouth, cause real gangster-ass niggas don't start fights. And niggas always got a hot cap.
Die Ghetto Boys, die bestehen aus Willie D, Scarface und Bushwick Bill. Es sind alles, für mich jedenfalls, verschiedene kontroverse Charaktere. Scarface ist den meisten noch als Solokünstler bekannt und Bushwick Bill fiel sofort auf, eben weil er kleinwüchsig war. Wann hast du eigentlich von Ghetto Boys das erste Mal wirklich mitbekommen oder waren sie auf deinem Radar, waren sie auf deinem Schirm?
Ich muss ehrlich sagen, die waren lange nicht auf meinem Schirm, also man muss sagen, es ist schon eine sehr underrated Truppe. Und eigentlich der erste Song, das werden wir dann auch noch genau besprechen, den ich vorhin gehört habe, aber den ich nicht realisiert habe, dass es von den Ghetto Boys war, war natürlich der Mind Playing Tricks on Me, der ja in GTA 5, jeder, der GTA 5 gespielt hat, kennt sie wahrscheinlich den Radiosender West Coast Classics. Und dort kommt der Track natürlich auch vor. Und da es ja ein West Coast Classics Sender war, habe ich gedacht, okay, das ist so ein West Coast Song. Aber ja. Nein, das ist Houston to the Fullest.
Ja, wir werden auch über den berühmten Track Mind Playing Tricks on Me sprechen. Alle, ja, du hast recht, jeder, der GTA 5 gespielt hat, der wird den Song vielleicht schon mal gehört haben. Ich weiß gar nicht mal, wo ich das erste Mal Ghetto Boys gehört habe. Vielleicht irgendwo in der Juice gelesen oder in der Bravo Hip Hop oder wie auch immer. Aber das war so eine Gruppe, die ich nie groß verfolgt habe. Ich wusste aber damals schon, das war natürlich so eine Sache, die du als so als junger Kerl irgendwie dann nicht vergisst. Aber ich kannte natürlich irgendwie Bushwick Bill, hast du davon gehört, gerade weil er dann zwischen Willie D und Scarface, das solche, die solche richtig imposanten Typen waren. Er dann so als kleinwüchsiger Rapper war ja doch etwas, was du nicht jeden Tag gesehen hast. Dazu muss ich sagen, Bushwick Bill, der kommt aus Brooklyn, eben aus Bushwick. Du warst ja auch mal in Brooklyn, ne? Du hast doch New York Trip gemacht da bei
ja, dem, ja, ja, ich war dem, genau, bei dem Big Euro. Genau, ganz genau. Ich war Ende 2019, November war ich in New York, Manhattan und dann habe ich auch Brooklyn besucht. Und hab dann dort, war ich dann auch in Bedford-Stuyvesant, das ist die Hood, wo Biggie
genau,
gelebt hat. Ganz genau, ganz genau. Und dort gibt es die Old Dirty Bastard Mural, das kennen Leute sehr wahrscheinlich auch aus Fotos. Und auch in der Nähe, es ist wirklich, glaube ich, zwei Straßenkorner weiter ist da die Biggie Mural, die auch in viele Dokus und viele Bilder es davon gibt. Genau, dort war ich auch. Genau, ich kenne Brooklyn sozusagen ein bisschen, ja.
Ja, und neben Bed-Stuy ist eben Bushwick, das ist dann auch wieder die nächste Station zu Williamsburg, was jetzt sozusagen das Mekka der weltweiten Hipster-Bewegung ist, gefühlt. Und Bushwick Bill kam eben aus Brooklyn und der war lange Zeit als Tänzer aktiv, als Breakdancer. Der hat alle möglichen Tänze gekonnt, der hat auf Veranstaltungen, auf Hip-Hop-Partys getanzt und wurde da engagiert. Und damals meldete sich, glaube ich, Prince Jay, der Chef vom legendären Label Rap-A-Lot Records bei ihm und fragte nach, ob er denn nicht Hype-Man sein möchte. So ein bisschen bei dem Label und bei Label-Partys und bei Musikveranstaltungen tanzen will. Und er meinte damals, ja, möglich.
What's my salary?
Also der wollte das natürlich nicht umsonst machen und er meinte aber auch, dass, hey, so warte mal, ich bin nicht nur Tänzer, ich bin auch Rapper. Limi, eine Frage habe ich an dich, das weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, als West Coast Liebhaber, wusstest du, dass Bushwick Bill auf The Chronic von Dr. Dre drauf ist?
Yes, Sir, das habe ich im Nachhinein dann auch mal realisiert, dass er beim Stranded on Death Row Track dort das Intro gesprochen hat.
Und, ja, ja, das ist crazy. Story, also, er ist im Intro und im Outro dabei sogar.
Genau, stimmt, im Intro und im Outro, ganz genau. Ich glaube, das hat er selber gesagt, er hat damals Dr. Dre, sie waren im Studio, eben Dr. Dre, Snoop und so, haben The Chronic aufgenommen, das erste Death Row Album und in den Studio Sessions war dann auch Bushwick mal dabei und er hat den Track gehört und dachte sich, wow, nice und so, da will ich auch mit drauf und so. Und hat dann Dr. Dre gefragt und so, ja, kann ich auch auf dem Track drauf und so. Und er meinte, nee und so.
Ja, ein bisschen angebettelt. So.
Genau, und dann hat er ihn wirklich so therapiert, bis Dr. Dre hat ihm, glaube ich, gesagt, so, yo, lass mich hier etwas sagen und so, wenn du es nehmen willst, okay, wenn nicht, lass es sein. Und dann hat er das eben so, das Intro und das Outro so mitgesagt, gerappt und dann hat Dr. Dre sich gedacht, okay, coole Version und dann, hat er das so gemacht und genommen, ja.
Ja, am Ende sagt er dann, there's three types of people in the world. Das ist wirklich nice, das ist ein Classic.
There's three types of people in the world. Those who don't know what happened, those who wonder what happened, and people like us from the streets that make things happen.
Die Ghetto Boys gab es ja eigentlich schon Ende der 80er, Ende der 80s als Gruppe, nur damals noch eben ohne Willie D und ohne Scarface. Tatsächlich war Bushwick Bill sozusagen der Erste in der Gruppe. Die Jungs sind dann später dazugekommen und haben Anfang der 90er dann die finale Truppe gebildet. Auch irgendwie lustig, dass so ein das ist so eine Rap-Crew, die einfach so Houston schon gefühlt groß gemacht hat und in so die Südstaaten Classics haben, dass einer der Hauptmitglieder war einfach New Yorker. Aber ich glaube, das ist ja früher Anfänger von Hip-Hop. Es ging nicht ohne New York einfach.
Ja, logisch.
Und dann 1991 erschien dann der absolute Südstaaten-Classic, das erste Album, über das wir heute reden wollen. We Can't Be Stopped. Ich weiß noch, wir hatten vor über einem Monat ein Telefonat. Wir haben über die Folge gesprochen und ich hatte dir dann gemeint, dass du unbedingt dieses Cover auschecken sollst, weil wir müssen unbedingt über das Cover reden. Du kannst nicht We Can't Be Stopped, das Album, erwähnen, ohne über das Cover zu sprechen. Absolut crazy. Absolut crazy. Man sieht Willie D und Scarface im Krankenhaus, wie sie eben Bushwick Bill auf einem Krankenbett durch die Gänge fahren. So weit, so gut. Aber jetzt kommt's: Bushwick Bill fehlt sein rechtes Auge. Das ist einfach fucking crazy. Ihm fehlt sein rechtes Auge, denn er hatte es sich Stunden zuvor mit einer Pistole ausgeschossen. Die Geschichte geht, glaube ich, so, du kannst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber Bill war high auf PCP und war noch alkoholisiert und hat richtige Depri-Filme gefahren und wollte, dass seine Freundin ihm ins Gesicht schießt. So? Mhm.
Ganz genau, ganz genau.
Und dann gab es zwischen den beiden eine Rangelei und ja, boom, dann steckt auf einmal eine Kugel in seinem Gehirn. Teile von dieser Kugel steckten bis zu seinem Lebensende in seinem Gehirn. Bill hat dann später bei Howard Stern, bei dem berühmten Radio-Talkshow-Host, gemeint, dass er das Ganze eigentlich mit seiner Mom geplant hat und gemacht hätte, nur um Geld von der Versicherung zu kassieren. Was ich noch verrückter finde, ist crazy, fucking crazy, Alter. Aber wer weiß, was da wirklich stimmt. Jedenfalls, die Jungs haben davon gehört, Scarface und Willie D und Prince Jay, sie sind zu ihm ins Krankenhaus. Die Ärzte meinten damals, er würde zwar sein Auge verlieren, aber er würde überleben. Und sie hatten gerade ihr Album We Can't Be Stopped fertiggestellt, aber sie hatten noch kein Cover. Und da meinte Prince Jay, also wir müssen doch irgendwie noch ein Cover shooten, was wollen wir machen? Und dann, sie wissen nicht mehr genau, wer das war, aber die Jungs meinten, ja, wollen wir es nicht gleich hier schießen? Und dann sind sie zu Bushwick Bill zum Krankenbett gegangen, haben gemeint so, ey Bro, können wir jetzt das Cover schießen? Und der meinte so, mir ist es egal, haben ihm so ein altes Oldschool-Telefon in die Hand gedrückt und so ist dieses legendäre, iconic Cover zustande gekommen. Einfach, er hat sein Pflaster abgenommen und zeigt der Welt sozusagen seine leere, blutige Augenhöhle mit den beiden Jungs, die besorgt in die Kamera gucken und dann steht unten drunter, We Can't Be Stopped. Ganz ehrlich, das ist the most gangster shit ever. Also.
Ja, safe. Das ist wirklich, es gibt kein Cover, das mehr Gangsterism repräsentiert als dieses Cover, wirklich. Das ist so, auch eben, auch diese Geschichte und auch, dass es so spontan geschossen worden ist und auch eben, dass er ja das Pflaster weggenommen hat, dass man das Auge so sieht, so wie er es verloren hat, das ist wirklich crazy, ganz crazy shit.
Also Leute, wenn ihr das hört so und ihr kennt das Cover nicht, unbedingt googeln, ihr habt es vielleicht schon gesehen, aber ihr müsst davon Bescheid wissen, weil ich weiß nicht, das ist so richtiges geschichtliches Historic Artifact mäßig. Die Jungs haben damit auch einfach einen Punkt unterstrichen, so. Nicht mal ein Ausflug ins Krankenhaus, nicht mal, wenn ich mein Auge verliere, kann uns davon abhalten, dass wir alles übernehmen. We can't be stopped. Heavy shit.
Ganz heavy. Yes, ganz.
Ich sag's mal so, wir wollen ja über das Album reden. Ich finde, man hört natürlich sofort, es ist ein Album von 1991. So. Also, es ist natürlich sehr dated in dem Sinne. Und ich finde bei dem Album nice, dass so die Persönlichkeiten von den einzelnen Rappern rauskommen, so. Du hast Willie D, der war so immer schon so der freche, politisch unkorrekte Schurke, so. Das hat er auch schon rausgebracht auf I'm Not a Gentleman und auf Trophy.
Genau.
Dann hast du Bushwick Bill, der immer so ein bisschen, der war entweder so dieser absolute Psycho, ich meine gut, der sich ins Gesicht schießt, so. Der hat ja den Song Chucky gemacht, wo er sich dann verglichen hat, natürlich auch irgendwo mit, durch seine Körpergröße mit Chucky, der Mörderpuppe. Es war einer so der ersten Horrorcore-Tracks überhaupt. Friday the 13th, the night of the living dead. Vampire arms walking around giving niggas head. If you didn't die, I would say you got lucky. All bodies found dead, fuck it, blame it on Chucky. But it's this child's play, motherfucker. Und dann hat er auch ein bisschen auf Playboy gemacht, auf The Other Level.
Finde, sehr witziger Track.
Ja, safe. Finde aber irgendwie der interessanteste Rapper und auch innerlich zerrissenste ist natürlich Scarface. So, der sehr oft so seine persönlichen und mentalen Dämonen auf dem Album abgeladen hat. ich finde, es wird nirgendwo deutlicher als auf der ersten Single und vielleicht, ja, man kann es auch so sagen, einem der besten Rap-Songs aller Zeiten. Mhm. Wir haben schon darüber geredet. Mind Playing Tricks on Me. She helped me out in this shit, but to me she was just another bitch. Now she's back with her mother. Now I'm realizing that I love her. Now I'm feeling lonely. My mind is playing tricks on me. So. Mhm. Ich muss sagen, also der hat ja eigentlich vom Beat her hat er so, ist der so ein bisschen so uplifting, der klingt gar nicht so düster für das Thema, weißt du?
Ja, safe.
Ich finde es auch, nice, immer wie sie vor jeder Hook dann immer so dieses, think my mind's playing tricks on me. Und dann kommt diese, Sample-Melodie.
Genau.
So, ist eigentlich ziemlich, so ziemlich locker, leicht. Aber Brody, ich habe auch lange über den Song nachgedacht. Ich glaube, das ist fast schon, also man kann schon den Track als fast schon revolutionär betrachten. So.
Ja, da bin ich dabei, ja, safe.
Weil das war extrem neu, dass schwarze Männer, vor allem in den Südstaaten, ja, 1991 über PTSD rappen, über Traumata, über mentale Gesundheit, über Angstzustände, so, das war unerhört, sowas gab's nicht, weißt du, du musstest auf der Straße hart sein und du hast Gangstershit gemacht und du hast Leute umgelegt und wir haben hier einen der härtesten Typen ever, Scarface, der einfach so offen zugibt, dass er nachts nicht schlafen kann, weil er Angst hat, dass Leute ihn ermorden. So, das ist einfach crazy gewesen für die Zeit. Und ich kann mich auch erinnern, ich habe mal so ein Interview geguckt, du weißt, mit Charlamagne von Breakfast Club, wo er, er hat ja ein eigenes Buch rausgebracht vor 2-3 Jahren oder so, wo es auch über mentale Gesundheit geht von schwarzen Männern und wie man damit umgehen kann. Und ich meine, es war 2018 und er hat immer noch darüber gesprochen, wie es ein Tabu ist, über sowas zu reden, weißt du? Und
genau.
Ich meine, die Jungs haben das vor 30 Jahren gemacht, das ist crazy.
Ja, genau. Es ist ja, wie du gesagt hast, es ist ja sowieso eine Thematik, die mit der Zeit und mittlerweile auch mehr an Akzeptanz gewonnen hat, dass man offen darüber reden kann, wenn man mentale Probleme hat oder mit der psychischen Gesundheit etwas nicht stimmt. Und wie du sagst, dass die vor 30 Jahren so einen Track darüber gemacht haben, auf so einem locker flockigen Beat, der so dope ist, das ist wirklich, wie du gesagt hast, das ist revolutionärer Shit, das ist wirklich unglaublich. Das ist ja auch, da gibt es auch eine, also Willie D hat auch mal gesagt, dass es, man weiß es ja, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, dass ja die New Yorker zu dieser Zeit, eben vor allem Ende 80er, Anfang 90er, waren sie ja sehr ablehnend gegenüber Artists aus anderen Regionen, eben sei es aus der West Coast oder eben vor allem aus dem Süden.
Ja, und alles, was nicht New York war, eigentlich war.
Ganz genau. Und vor allem auch gegenüber dem Süden gab es ja allgemein so die Einstellung, dass es, ja, Leute aus dem Süden, das sind so ein bisschen so die Hinterwäldler sozusagen. Ja,
genau.
Das ist wirklich so in der allgemeine Konsens in den USA so. Und deshalb war auch eben, waren sie auch, vor allem die Ghetto Boys, eine der ersten Gruppen, Hip-Hop-Gruppen, also Straßen-Hip-Hop-Gruppen, waren ja auch eben sehr anti, so sozusagen, ja, fickt euch, wir machen unser Ding. Und Willie D, sorry, eben, jetzt komme ich auf den Punkt, hat mal gesagt, ja, als sie hatte sie ein Konzert in New York und die waren eben sehr ablehnend, haben sie ausgebuht und alles. Und dann, als das Album rauskam, haben sie Mind Playing Tricks on Me im Madison Square Garden ausverkauft, so präsentiert. Also es war ein Konzert und sie hat das dort gespielt und eben in Madison Square Garden ausverkauft, so, das ist schon ein Statement. So.
Ja, und plötzlich war auch Bushwick Bill in seiner Heimatstadt wieder ein großer Star, weißt du? Also safe, auch in einem Interview, dass die Leute einfach nur geschrien haben, weil sie meinten, oh, das ist unser Lokalheld, weißt du? Also so schnell geht das manchmal.
Safe.
Ah nee, der Track ist mega und das Storytelling ist unfassbar gut. Das zeigt auch irgendwie die Stärke von Ghetto Boys. Das ist Gangster-Rap, aber es ist sehr Storytelling-lastiger Gangster-Rap. Mhm. So. Mhm. Auf Scarface, der dann beginnt zu sagen, eben über so die Gedanken, die ihn nachts wach halten, so at night I can't sleep, I toss and turn, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned, four walls just staring at a hitter, I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger, also... Let me drop some shit like this here. Real shit.
At night I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressing, I ain't living right. But I ain't going out without a fight.
Mhm. Ist auch, erzählt auch sehr bildlich, weißt du, und das war immer die Stärke von Scarface, deswegen, ich habe das mit dir auch schon mal besprochen, Scarface wird auch jetzt rückblickend angesehen als einer der absoluten so Goat-Rapper, vor allem des Südens.
Safe.
Und viele, viele meinen eben jetzt, nach all den Jahren kann man auch sagen, so Scarface muss sich jetzt nicht verstecken von seinem Status vor eben einem Park, vor einem Biggie, vor einem Nas, vor einem Jay. So.
Mhm. Ganz genau, ganz genau. Also wie du sagst, seine Skills waren schon von Day One vorhanden. Sehr underappreciated Rapper so in der Historie, weil eben er war so lyrisch, so seiner Zeit voraus. Wie du gesagt hast, so das Storytelling ist on point. Ja, definitiv kann man mitdiskutieren, einer der Goats ever. So.
Hast du auf We Can't Be Stopped, abgesehen von Mind Playing Tricks on Me, noch einen Song gefunden, den du feierst?
Ich muss ehrlich sagen, so von der Musik aus dieser Zeit, wie du sagst, ist es ja, jeder, der ja mal ein NWA-Album gehört hat, weiß etwa, wovon was wir reden, weil so, es ist so typisch aus dieser Zeit, so es ist so eben Ende 80er, Anfang 90er, wie du gesagt hast, so ein typischer Hip-Hop-Sound, der aber eben ein bisschen outdated ist sozusagen. Deshalb war es vor allem auch inhaltlich sehr interessant zu hören, über was sie rappen, weil wie ich schon gesagt habe, auch Willie D und die anderen Jungs hatten eine sehr starke Anti-Haltung. Zum Beispiel bei We Can't Be Stopped rappen sie ja darüber, wie, glaube ich, Geffen Records sie damals so blockiert und zensiert hatten, weil eben es war so neu, dass man im Hip-Hop eben über so gewalttätige Lyrics vorhanden sind und auch sexuelle Referenzen und sozusagen. Die rappen ja dort auch zum Beispiel We From The Motherfucking South Now, What's The Bullshit About? That you had to be from Cali or New York, anybody can make it, that got hard. War auch so, okay, krass, so damals waren sie wirklich der Meinung, hey, yo, egal woher wir herkommen, wir kommen aus dem Süden, wir sind stolz, aus dem Süden zu sein und wir können es auch schaffen. Da, zum Beispiel das fand ich noch nice bei We Can't Be Stopped. Was ich auch noch cool fand, auch von der Message und vom Inhalt, war natürlich Fuck a War.
Motherfucker War, that's how I feel. Send a nigga to desert to get killed.
Safe, da gehe ich mit, ist auch einer meiner Faves von dem Album.
Safe, wie Bushy
Grill. Es ist sehr lustig, aber so trotzdem so conscious und sozialkritisch.
Ganz genau. Eben wie Bushwick Bill eben da, zuerst man hört ja das Telefonat und dann
genau, der feigst sich ab, weil er eingezogen wird von der Armee, ja.
Ganz genau. Und dann eben noch die Meinung, eben auch zu dieser Zeit, gleich wie das mit Mind Playing Tricks on Me, dass man zu dieser Zeit so eine Meinung hatte und sagt, ja, wir sind anti-war, das bringt gar nichts, ihr schickt hier junge Männer in den Krieg und sie sterben sowieso. Und
ja, ich musste so lachen, als Bushwick Bill dann sagst, so, ich muss in den Krieg ziehen, nur weil zwei Schwänze sich nicht einigen können, so.
Ja, genau, ganz genau.
Just because two suckers can't get along, ich habe so gefeiert, echt.
Genau, ganz genau. Ja, es ist Real Talk, es ist wirklich so Real Talk und das habe ich natürlich auch sehr gefeiert. Und bei zum Beispiel auch Ain't With Being Broke, das ist der nächste Track.
Talking up with non-stop. Make the swap and go shop. I said that to say this in every other note. I ain't with being broke. Money.
Fand ich auch in Kombination mit dem Inhalt, fand ich auch das, der Beat und das Sample nice, weil es war so ein bisschen so funky und das gefällt mir so aus dieser Zeit und das dort rappen sie, glaube ich, auch darüber, eben aus welchen Hoods sie kommen, wie broke sie waren und wie sie so jetzt ein bisschen geschafft haben, sich zu etablieren, ganz genau. So, das sind so diese Tracks, die für mich so ein bisschen auch ausgestanden sind und so ein bisschen meine Faves sind so von diesem Album, ganz genau.
Ja. Für ich würde noch Quickie erwähnen, weil ich den extrem nice fand. Einfach auch schon wie am Anfang so, ich glaube, es ist Will Yeeden, so, damn, I need some pussy right now, so. Und,
oh yo, bring a friend, I got a buddy with me.
Ain't got no friend.
What?
Just come and get me.
I guess you know what's up.
Yeah, I know what's up.
I ain't down for a love affair, I just wanna fuck.
Friend, come get me.
Yo, don't bullshit me. She thinks
I want a long one, but I just want a quick.
Der ganze Track ist wie so, eine, so, wie so ein Booty Call, aber so als so Conversation, genau. Als Track.
Genau.
Den Beat aber auch nice. Das ist so richtig, so ein richtiger, ja. Super Laid-Back-Track und dann auch diese, genau. Idee, dass er das Gespräch mit der Frau so eben als Song verarbeitet, weil du hörst auch, genau. Das Mädchen dann immer reden. Fand ich nice. Für 91 auch ziemlich, ziemlich, ziemlich modern von der Idee her.
Ja,
du hast schon recht. Es ist sehr 80s-lastig vom Sound. Es ist jetzt nicht unbedingt so ein, genau. so ein Album, was man so ständig anschmeißen könnte zum Genießen, würde ich sagen. Aber dafür gibt es das für mich vielleicht nicht das wichtigste Album von Ghetto Boys, aber das beste von 97, The Resurrection. Oder ich glaube 96 ist das. Das kann ich definitiv den Leuten empfehlen, weil das hat dann so ein bisschen noch ausgereifteren Sound. Diese Einflüsse von West Coast, aber dann mit diesem schweren Südstaaten-Sound, mit diesem ganz eigenen Verständnis von Rap. Das ist ein Classics drauf wie Still und das ist ein unfassbarer, also einer der größten Gangster-Rap-Banger auf aller Zeiten.
Is the group harder than an erection that shows no affection? They want to ban us on Capitol Hill, cause it's die, motherfuckers, die, motherfuckers.
All alone, it was a ghetto, nothing but the ghetto, taking short steps, one foot.
Kann ich nur empfehlen. Ansonsten, wenn die Leute sich interessieren, auf jeden Fall Scarface als Solo-Rapper, als Goat des Südens, Storytelling-Meister, wir haben darüber geredet. The Diary von 1994. Ist so sein großes, also eins seiner großen Classic-Alben, eins der besten Alben der 90s. Da gibt es geile Singles drauf, vor allem Hands of the Dead Body.
So why you criticize me for the shit that you see on your TV? That breaks worse than PG. Just bring your ass to where they got me. So you can feel the hand of the dead body.
Nigga don't believe that song, that nigga's wrong. Gangsters don't live that long.
Da geht es schon im Jahr 94 darum, wie er sozusagen von der Gesellschaft verbannt wird und ausgeschlossen wird, weil er Gangster-Rap macht und erwähnt in dem Song auch Tupac und andere Rapper. Gibt es ein super geiles Video. Ich glaube, Ice Cube ist auch in dem Video mit dabei. Also super nice. Da sieht man auch, wie Ice Cube dann, inspiriert wurde für seinen eigenen Track Gangster-Rap Made Me Do It, wo er ja auch darüber rappt, wie er in eine Ecke gestellt wurde, dadurch, dass er Gangster-Rap macht. Und natürlich der Song No Tears.
I've got this killer up inside of me. I can't talk to my mother, so I talk to my diary. I'm going off on the deep end. I find myself face to face with myself while I'm sleeping. I see your picture in my head and my hand shake. You can run, you can hide, but there's no escape.
Ein absoluter Scarface-Classic, auch typischer Ghetto-Boy-Sound. Sein Homie ist dead und er will den Typen, der ihn gekillt hat, ermorden. Einfach Storytelling-Gangster-Classic-Shit, so, weißt du, das muss man mal gehört haben, das kann man immer pumpen. Und wer wirklich keinen Zugang findet, ich kann es nur empfehlen, ich hatte dir das auch schon mal gesagt, jetzt ist es sogar auf Netflix in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch auf Netflix ist, die berühmte Kultkomödie Office Space ist jetzt bei Netflix Deutschland, kann man angucken. Jeder, der 90 Minuten sich amüsieren möchte, entertained werden möchte, muss die Komödie mal gucken. Da gibt es auch viele Memes von diesem nervenden Chef, der immer sagt, yeah, that would be great. Also ihr werdet den Typen wiedererkennen, wenn ihr das googelt. Und da sind mehrere Ghetto Boys und Scarface Tracks werden in dem Song verwendet, auch gerade in extrem lustigen Szenen. Und so hat sich irgendwie auch der Sound von denen für immer verewigen lassen. Daher, wer Office Space guckt und danach nicht Ghetto Boys feiert, der hat was falsch gemacht. Deswegen für mich Ghetto Boys, und ich will jetzt gar nicht ihre Uniqueness abschreiben, die sind so ein bisschen wie das NWA des Südens für mich.
Ja, hätte ich genau so gleich argumentiert. Für mich auch safe wie NWA des Südens, ganz genau. Hätte man nicht besser sagen können.
Dann würde ich sagen, wir machen uns wieder auf den Weg, aber diesmal nicht unbedingt mit dem Flugzeug, sondern wir nehmen den Chevy oder den Hellcat. Und wir fahren in das 90 Kilometer entfernte Port Arthur, Texas, und zwar die Geburtsstadt der Underground Kings UGK. Yeah,
I got your hope, but hope I break your knees. Full of Dawn, carry on, and water for the deep.
It's Dawn, carry on, it's supposed to flow.
Just be like that sometimes.
Ich bin auf UGK das allererste Mal durch den Hit Big Pimpin' von Jay-Z aufmerksam geworden. Das ist einer meiner absoluten All-Time für immer und ewig bis zu meinem Tod Lieblings-Rap-Songs ever, aller Zeiten, für immer.
Ich, big Facts, Big Facts.
We doing Big Pimpin', spendin' cheese, check 'em out now.
Ich liebe den Song, ich liebe den geisteskranken Swagger, ich liebe das Video dazu auf dem Boot, ich liebe diesen Sommerflavor, ich liebe aber dieses orientalische Sample. Der Beat ist nämlich von Timbaland, ist einer seiner besten Beats überhaupt, und die Flows auf dem Track sind geisteskrank, und vor allem, ich bin auf die Jungs aufmerksam geworden, weil das ist einer der wenigen Songs, auf denen Jay-Z komplett von seinem Feature-Gast geraucht wird. Also die beiden, Bun B und Pimp C, die sozusagen aus denen UGK besteht, die haben beide unvergessliche Stimmen und unfassbare Flows, und die haben einfach Jay-Z auf seinem eigenen Track filettiert. Ich liebe Big Pimpin', und seitdem UGK hat er immer einen Platz in meinem Herzen.
Nigga, it's the big Southern rap here, Rosario. Coming straight about the black barrio. Make some meal about Rosario, ho. Now sit back and beat my scenario. Oops, my bad, that's my scenario. No, I can't fuck a scary hoe. Now every time, every place, everywhere we go, host stop pointing and say, there he go.
Smoking hot, pouring up, keeping lean up in my cup. All my car got leather and wood in my hood, we call it buck. Everybody wanna ball, holla at brawls at the mall. We be up, watch them ball. Nigga, I can't fuck with y'all.
Die beiden haben 92 und 94 schon Alben rausgebracht, die für Texas wichtig waren. Zum einen Too Hard to Swallow und Super Tight. Aber es ist natürlich ihr drittes Album von 1996 namens Ride and Dirty, das wir heute unter die Lupe nehmen wollen. Ich weiß ja noch, als ich das dir gegenüber erwähnt habe, und du hast auch direkt an die Single von Chamillionaire gedacht.
They see me rolling. Trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty.
Genau.
Ja, den Welthit kennt jeder, aber Chamillionaire bezieht sich auch direkt mit dem Song auf UGK und eben auch auf das Album. Also viele von den Slangs, die beiden etabliert haben, die finden sich dann wieder in der Arbeit von Chamillionaire, von Paul Wall, von von Slim Thug. Also die Jungs hatten einen unfassbaren Einfluss. Mhm. Hast du UGK eigentlich verfolgt?
Nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, so alles, was aus dem Süden kommt, aus dieser Zeit, war bisher nicht groß auf meinem Schirm.
Siehst du, aber du bist auch so ein New Yorker Snob.
Ja, so ein bisschen sozusagen, ich kann nichts dafür.
Nein, alles gut, deswegen ist cool, weil mich heute deine Perspektive interessiert, weißt du.
Genau, ganz genau. Und wie auch bei dir, als ich das erste Mal eben so die Jungs gehört habe und wahrgenommen habe, war auch auf dem Big Pimpin' Track von Jay-Z. Bei dem Volume 3 Album, das ich auch liebe.
Ganz gut.
Dass eben die Timbaland dort mit den Beats und auch das Hype Williams Video und wie Bun B auf den Beats leidet. Unglaublich.
Crazy.
Das ist crazy. Und hast du eigentlich gewusst, dass UGK eigentlich nicht so daran interessiert war, mit Jay-Z
Track aufzunehmen? Safe, vor allem nicht Pimp C, der hatte gar keinen Bock auf den Track. Fand auch den Beat scheiße.
Ja, er hat gesagt, es hat sich so für ihn nach so einem Popsong angehört.
Ja.
Und es hat ihn so stark verunsichert, weil er nicht wusste, was so die Leute davon halten sollen, wenn jetzt UGK als Gruppe sich so musikalisch von ihrer traditionellen Richtung so verändern würden. Aber dann konnte ja Jay-Z ihn schlussendlich damit überzeugen, dass er ihm angeblich gesagt habe, so, hör mir zu, so, das wird der größte Hit deiner Karriere sein. So, wenn du es nicht für dich tun möchtest, tu es für mich. Und das war der richtige Entscheid. Das war ja ein Riesenhit. War unglaublich.
Ist bis heute auch, glaube ich, die erfolgreichste Single von UGK.
Also. Safe, ja, das ist safe, das kann sein, das kann sein. Und was ich ja so noch lustig finde, ist, dass er ja auch beim Videodreh war auch so ein bisschen abneigend gegenüber und ich glaube, sie haben das Video, weißt du, wo sie das Video gedreht haben? Ich mag mich nicht erinnern, aber sie mussten Pimp C's Teil irgendwie extra in Miami aufnehmen, weil er irgendwie nicht ins Ausland fliegen wollte oder irgendwas. Also ja. Mit Pimp C damals war wirklich so schwer, aber es hat sich gelohnt, safe.
Es hat sich definitiv gelohnt. So. Aber bevor Big Pimpin kam eben Ride and Dirty, ein absoluter Südstaaten-Klassiker. Ich glaube auch für viele so Kritiker, auch so Rap- und Musikkritiker, ist Ride and Dirty so das so zusammen mit Aquemini vielleicht so das Südstaaten-Rap-Album überhaupt. So. Mhm. Mhm. Und man muss es auch erwähnen, weil tatsächlich im Gegensatz zu Ghetto Boys, die zwar mit ihrer Art für Furore gesorgt haben, ist es erst Ride and Dirty, das Houston und vor allem Südtexas so einen ganz eigenen Sound gegeben hat. Ja? Mhm. Das Lustige ist, ich habe über die Entstehung von Ride and Dirty gelesen und das Album entstand oder die Idee für das Album kam, die Jungs hatten schon Musik aufgenommen, aber die fanden die Musik scheiße. Also alles, was sie aufgenommen hatten, eben nach Super Tight, klang irgendwie nicht besonders. So. Mhm. Und Pimp C war damals schon hat sich damals schon ganz gut verstanden mit dem berühmten DJ Screw aus Houston. Mhm. Der sollte den Leuten bekannt werden. Ich meine, auf dem letzten Travis Scott-Album war ja schon Track drauf, R.I.P. DJ Screw. Ich meine, er ist der Begründer des sogenannten Chopped and Screwed Sound, daher auch sein Name. Open up my door while I pay for moves, we get to contact. Living our life wrong, everyone's supposed to live long. Indem man eben die Sounds sozusagen runterpitcht und verlangsamt und dann eben mit diesen Cuts versieht, war ja auch, oder ist bis heute Tradition, dass viele Südstaaten-Alben nochmal eine Chopped and Screwed-Version haben. Also DJ Screw, eine absolute Legende, der mit seinen Tapes, R.I.P. auf jeden Fall, der mit seinen Tapes die ganze Musikwelt verändert hat. Mhm. Jedenfalls waren die beiden unterwegs in Houston und haben die ganze Zeit waren die ganze Zeit high und haben irgendwelchen Shit zu sich genommen und wollten dann zu 7-Eleven fahren, haben ihr Auto abgestellt und neben ihnen war ein Cop und der hat natürlich sofort den Weed Smoke gerochen und beide sind im Gefängnis gelandet und als sie im Gefängnis waren, haben sie sich extrem krass über Musik ausgetauscht und dann kam auch irgendwie Pimp C die Idee zu dem Sound für das Album und krass. Sie haben sozusagen sehr stark gebondet in diesen vier, fünf Tagen, in denen sie im Knast waren. Und Pimp C kam raus aus dem Knast und kurz darauf ist sogar noch der kleine Sohn von einem seiner Homies verstorben. Und den hat das richtig mitgenommen, weil Pimp C für diesen kleinen Jungen wie so ein Onkel war. Und das war irgendwie, hat ihn dermaßen motiviert, aus dieser Situation rauszukommen. Wir haben keine Ideen für das Album, uns geht's persönlich schlecht, wir waren im Knast, der Sohn meines Homies ist gestorben. Und da ist irgendwie so diese UGK-Mentalität entstanden, dass wir, egal welche Hürde kommt, so wir halten durch und wir überspringen das so. So der UGK-Ethos ist damals entstanden. Und Pimp C ist dann zurück nach Port Arthur und hat angefangen, sich an das Album zu setzen. Krass. Ich muss dazu sagen, Pimp C hat erst nach seinem Tod, ich glaube, er ist 2007 verstorben, Ende 2007, er hat leider erst nach seinem Tod die Lorbeeren bekommen, die ihm schon lange zustanden, weil der Homie hatte einen unfassbaren Swagger, war ein unfassbar guter Rapper und er war auch ein extrem guter Produzent. Also er hat immer davon erzählt, dass sein Dad, der war Musiklehrer, der zu ihm meinte so, ey, Rap ist Bullshit, lern mal richtige Musik zu spielen. Und das hat ihn extrem inspiriert und er hat dann angefangen, also viel mehr musikalische Elemente in seine Produktion zu bringen. So, er konnte Klavier spielen, er konnte Schlagzeug, er konnte sogar Trompete spielen, er konnte die Gitarre bedienen. So, er hat eigentlich erst dadurch, durch seine musikalische Kreativität, weil er hat die meisten UGK-Beats alle selbst produziert, auch auf Ride and Dirty, er hat diese ganze Musikalität erst in den Sound gebracht und damit halt so Südstaaten-Sound für immer verändert. Deswegen ist Ride and Dirty, das Album, auch voll von Soul-Samples. Da sind diese berühmten Kirchenorgeln zum ersten Mal drin, die kennt man einfach, egal ob bei Zaytoven Beats oder sonst wo. Diese bluesartigen Songstrukturen, er hat auch nicht dieses typische Boom-Chuck-Beat-Schema verwendet, wie das halt typisch war in zum Beispiel New York, dieses sondern hat es eingetauscht gegen 808s und vor allem diese Pimp-C-typischen Hi-Hats, weißt du?
Genau. Das war es ist ja auch eben, wie du gesagt hast, Pimp-C kommt ja aus einer musikalischen Familie und ich glaube, Bun B hat dann auch mal gesagt, dass der musikalische Einfluss, eben wie du auch schon gesagt hast, war kein traditionelle R&B-Musik, sondern war wirklich so Blues-Musik und Gospel-Musik, weil er damit ja auch aufgewachsen ist und das hört man auch in der Musik. Also
ja, ich finde, das wird nirgendwo mehr deutlich als in dem absoluten Evergreen One Day.
Ja, safe.
Where we living in, man, it ain't nothing but drama. Everyone wanna harm ya. In New York, niggas getting shot for bombers. Now they got your life in the palm of their hand like California. Niggas.
Ein richtiger Hit in dem Sinne, aber auch so ein Song, den man immer hören kann, der spricht so von der Vergänglichkeit des Lebens, über die Brüder, die in den Knast müssen und eben auch die Kinder, die sterben. Er erwähnt zum Beispiel auf One Day auch sozusagen den Tod von dem Kind, weil er dann rappt, Why you let these killers live and take my homeboy's son away. So.
Ja, ganz genau.
Und
ja,
ich finde, ja. One Day ist so ein bisschen wie die Südstaaten-Version von Life's a Bitch von Nas.
Ja, ja, ja. Jetzt, wo du das sagst, gehe ich mit. Safe. Ja, ja.
Alleine schon, wie der Beat losgeht mit diesem epischen und dann rollt dieser Beat rein und diese typischen Hi-Hats. Also wenn du die Hi-Hats hörst bei One Day, das ist der typische so UGK Pimp C Sound. For one day you hear and then you're gone.
Safe. Und auch man merkt eben für die Leute, die da nicht so mit drin sind, das, was mir eben auch aufgefallen ist, im Gegensatz, wenn man jetzt Nas hört oder egal wer, sie haben einen einzigartigen Flow, die Aussprache, der Flavor, es ist wirklich, und eben Real Talk.
Absolut.
Das Leben, es ist wirklich so, eben, ich glaube, das weißt du, das habe ich dir ja auch erzählt. Scarface, der Rapper, der ja in der Gruppe mit The Ghetto Boys war, hat ja für das Untouchable Album, das ist ja, kam 97 raus, hat er mit Tupac einen Song aufgenommen.
Und Smile.
Genau, und Scarface hat dann Tupac das Album Ride and Dirty von UGK gezeigt. Und Tupac kannte die natürlich nicht und hat dann das Album reingehört und hat dann sich auch gedacht, damn, eben dieser Track One Day, das fand er so krass. War so begeistert von dem Song und der Gruppe und das Album, dass er dann auch erkannt hat, so damn, so ich habe keine Ahnung, wer diese Jungs sind, aber so diese Jungs reden so den gleichen Shit von wovon wir reden, sozusagen West Coast oder einfach Leute aus der Straße, und hatte dann auch Interesse, so mal mit UGK so zu kooperieren und was zu machen. Deshalb, das zeigt auch so, dass Tupac von so einem Song wie One Day so krass begeistert und inspiriert war, das zeigt, wie krass der Song wirklich war und ist, ja, safe.
Safe, ja. Du hast es schon vorhin erwähnt, sie haben einen richtig eigenen Slang etabliert, so mit diesem Vokale langziehen und dieser typische Southern Brawl, weißt du, aus Drink wird Drank, aus Ball wird Ball.
Genau.
Und natürlich der Classic-Begriff Trill. Das ist ein Mix aus True und Real. Und ich habe letztens auch ein Video geguckt, das war, glaube ich, von dem Album Super Tight, also 94. Da gibt es einen Part, wo Pimp C schon das Wort Crunk erwähnt. Also,
ja
das kam, wurde erst 10 Jahre später mit Lil Jon wirklich groß, aber du weißt, also man sieht, wie weit die ihrer Zeit schon voraus waren, zum Teil.
Safe.
Ich finde, das Album lässt sich auch super durchhören, weißt du? Dann hast du Tracks wie Murder, Bun B Part ist crazy.
Ja,
Flow Murder ist geisteskrank.
Well, it's Bun B, bitch, and I'm the king of moving chickens, got them finger lickings. Stick
kicking, niggas that be tricking. You need a swift kicking. Yo ass is right for the picking. Now as my pocket's sticking, I'm deep kicking, nickel slicking. You sick when I be clicking. Now take a look at the bigger nigga, my liquor swigger. Play a hater, ditch digger, figure my hair trigger. Give a hot one to your.
Murder ist mein absoluter Lieblingssong von diesem Album.
Das okay, okay, nice.
Wirklich unglaublich. Der Song, der ist so dope. Der Beat ist dope. Ja. Und Bun B ist wirklich, wo er mit seinem Part angefangen hat, wusste ich, okay, Feierabend. Wirklich, wie unglaublich er also seine Story, das, was er erzählt, ist einfach, ja, wie Gangster er ist und wie er jemand sozusagen so ersticht oder umbringt. Und wie krass er mit diesen Lines das so sinnbildlich beschreibt. Und zum Beispiel, I'm a frivolous, if get weathered in a river. So wirklich so, damn, diese Wortspiele, diese Lines, die Reime, auch die Struktur, wie er rappt, das ist wirklich Bun B. Finde ich sowieso ein unglaublicher Rapper. Und der Song, der ist wirklich so, für mich, das ist crazy, crazy shit.
Ja, ich habe auch gehört, dass er seine Shows auch gerne mit dem Track startet, verständlicherweise so. Und du hast auch in dem Beat so diese typischen Five-Töne, die später viel populärer werden würden in den 2000ern. Also Murder, ein unfassbarer Track. Und natürlich muss man den absoluten Classic Diamond and Wood erwähnen.
Ja, ja.
Diner, and you know I'm looking tight. These jealous niggas looking at me and my car so shife. Wanna take my life and wanna jack, but I see all through that. Never let these bitch niggas take what's my nigga.
Der Titel nimmt Referenz an Pimp C meint, dass er sozusagen eine Diamantenkette trägt und die drückt beim Fahren die ganze Zeit gegen die Holzverzierung an seinem Lenkrad, weißt du? Und er erwähnt auch in der Hook, heißt es ja richtig, ein Bang and Screw. Also er hört DJ Screw Tapes in seinem Auto, so macht schon die Referenz an DJ Screw. Und es ist halt ja, so eine krass. Typische Dirty South Hymne, auch diese, du hast schon diese runtergepitchten Stimmen zum ersten Mal, so also diese leichten Chopped and Screwed Anleihen. Es ist irgendwie so der perfekte 90er Dirty South Track für mich.
Safe. Na, auf jeden Fall. Das hört man eben auch beim Album, eben gibt es Tracks, ich mag mich jetzt nicht erinnern, welche, aber es gibt wirklich Tracks, die du sagst, da hört man auch den Einfluss auch von diesen, wie das verlangsamt wird und wie sie eben so das Chop and Screw, wie sie da das verwenden, das ist wirklich krass.
Ja, ich finde zum Beispiel so ein Song eben wie Diamond Wood oder der Anfang von One Day, das hätte auch jetzt nicht vor allzu langer Zeit rauskommen können, weißt du? Also es gibt einige Stellen an dem Album, die sind noch ziemlich frisch klingen, beziehungsweise zeitlos, muss ich ehrlich sagen. Also die Musik hat zum Beispiel viel besser gealtert als jetzt We Can't Be Stopped. So.
Ja, safe, auf jeden Fall. Musikalischer und zeigt auch den Einfluss, den Pimp C als Produzent auch hatte.
Safe. Ich mag auch den Song Good Stuff. Das ist so ein Funk-Banger über Big-Ass-Cities und Player-Shit. So.
Einfach Flex.
Zusammen mit Pinky Ring, auch der andere Funky-Track. Da kommt auch dieser Funk-Einfluss rein. Es ist sehr, sehr nice, wie die dort flowen.
The stardom in the show. The chauffeurs in the stokers. Hotel beaches in the holes. I got the haters in the jackets. And the million-dollar crackers trying to close me down. But I got ghetto love. I'm Pimp C, bitch. I'm coming down richer than rich. So, bitch, you know you gotta give me good stuff.
Genau, ganz genau. So diese, wie du sagst, so diese Player-Songs fand ich auch nice. Was mir zum Beispiel auch gefallen hat, eben, das zeigt auch die Diversität des Albums, zum Beispiel auch 3 in the Morning.
Running the streets used to be complicated, but now it's all either drug or strong arm related. But never can a bomb be faded, fool. Ring the alarm, pull the dawn, mate.
I'm coming down, feel shining like candy paint. Rock you in the morning, yawning.
I wish I could come down, but you know I can't. Cause I'm leaning off the bank and the fuel don't drain.
I got 5 on the weed, 50 on the
so. Mehr düster, so eine düstere Stimmung, sehr atmosphärisch, aber der Beat gefällt mir unglaublich gut.
Auch. Ja, das ist glaube ich, einer von zwei Tracks, die nicht von Pimp C produziert wurden, sondern 3 in the Morning wurde von DJ Screw produziert. Also.
Sogar, okay, krass, das wusste ich nicht, krass.
ein absolut Classic-Album. Und ich muss auch sagen, so, es wird mit jedem Hören besser, finde ich. Weißt du? Man muss ein bisschen, man musste erstmal ein bisschen reinkommen, aber es gibt, aber es wird besser mit jedem Hören. Und ich hatte das die Woche tatsächlich, ich habe es die Woche 3-4 Mal so an einem Stück gehört. Das macht schon Spaß. Und UGK, eine unfassbar sympathische Truppe. Ich kann auch jedem, der nur hört, sagen, Leute, gebt euch, wenn ihr könnt, Interviews mit Bun B, weil der ist so ein netter, so ein angenehmer Kerl, so ein OG einfach nur, der ein unfassbares Wissen hat. Macht extrem Spaß, ihm zuzuhören, super sympathisch. Sein Schön. Interview mit Nardwuar ist King. Also Bun B auf jeden Fall so eine Legende, die ich wirklich nah am Herzen habe. Und ja, die Jungs haben auch noch andere coole Sachen gemacht. Das Album Dirty Money von 2001 ist sehr underrated. Keiner redet darüber. Ist ein gutes Ding. Pimp C musste leider sehr lange in den Knast Anfang der 2000er und ist erst kurz vor seinem Tod wieder rausgekommen. Aber 2007 kam das Doppelalbum Underground Kings. Und da ist natürlich auch der gigantische Hit International Players Anthem drauf. Unfassbarer Song. Unfassbarer Beat und in dem Video ist wirklich die Creme de la Creme des Dirty South dabei. Mein Gott, Outkast ist dabei, 3-6 Mafia sind dabei, natürlich die UGK-Jungs sind dabei. Es ist wirklich ein wunderbares Video und Pimp C, wie er dort einsteigt zu rappen, das ist wirklich, das beschreibt eigentlich ihn perfekt als Rapper und zeigt auch, wie krass er war. So.
Play your part. My bitch a choose it, lover, never fuck without a rubber. Never in the sheets like it on top of the cover. Money on the dresser, drive a compressor. Top notch hoes get the most, not the lesser. Trash like the fuck for $40 in the club. Fucking up the game, bitch, it gets no love.
Ich würde sagen, wir steigen wieder in den Flieger. Was sagst du?
Yeah, let's go.
Von Texas geht es nämlich nach Tennessee, besser gesagt in die schwüle Sumpfmetropole Memphis. Memphis ist the city of music and murder. Zum einen zählt die Beale Street im Zentrum als Geburtsort und Mekka des Memphis Blues und somit auch von vielen anderen Musikrichtungen. Andererseits wurde hier auch Martin Luther King ermordet. Die Stadt hat einen sehr, sehr hohen Anteil an schwarzen Bürgern und ist auch natürlich für die afroamerikanische Kultur extrem bedeutend. Genau da ist auch der Geburtsort des legendären Duos 8-Ball and MJG.
It takes a nigga that's hard from the start. You gotta have heart to meet a bitch, smack her down, then rip her apart. It's all in the game. A nigga can't change. If you don't break a bitch, then your game is lame, man. See, I'm from Tennessee.
Zwei Rapper, die unfassbar krass sind, aber heutzutage leider stark in Vergessenheit geraten sind. Die werden kaum erwähnt, nirgendwo erwähnt, gefühlt. Ich habe von denen auch nur gehört, weil ich einen Homie hatte. Beste Grüße an den Bruder Luis, der mir ein paar alte Tapes gezeigt hat und so. Sonst hätte ich die Jungs auch verschlafen. Waren aber auch ein bisschen vor meiner Zeit unterwegs. Wir sprechen hier wirklich von zwei der besten Südstaaten-Rapper aller Zeiten. So. Die haben eine sehr, sehr gute Discography, extrem underrated. Also die haben konstant gute Alben gebracht. Aufgewachsen sind die beiden in Orange Mound, also auch O-Mound, wie die Locals sagen. Das ist interessanterweise das erste afroamerikanische Viertel in der Geschichte, das von Schwarzen für Schwarze errichtet wurde. Das befindet sich auch auf einer ehemaligen Plantation. Also das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen Spice, was die Geschichte einbringt. Aber ja, das ist halt Amerika so. So keine 100 Jahre vorher wurden dort Leute ausgepeitscht und jetzt erbauen sie sich dort endlich frei ein eigenes Viertel und da entsteht eine der geilsten Arten von Rapmusik überhaupt. So, es ist crazy.
Same.
8-Ball und MJG haben 93 ihr Debüt, fast Classic Coming Out Hard gebracht, haben damit auch irgendwie Memphis auf die Karte gesetzt. Aber wir wollen heute über den Klassiker On Top of the World von 1995 sprechen. sehr, sehr dopes Album. Was sagst du?
Yes, da gehe ich voll mit. Also das Album ist wirklich super underrated, wirklich super underrated, weil schon allein das Cover ist ja, das hast du mir auch gesagt, ist ja das erste Cover, das Pen & Pixels jemals gemacht haben.
Und ich würde nicht sagen, ich glaube nicht, dass das erste ist, Bruder. So, ich glaube, die haben auch schon das Coming
Out
Cover gemacht von 93. Also die waren nicht unbekannt, aber es ist eins meiner All-Time-Lieblingscover, so, weil
ja, safe.
Sieht einfach nur dope aus, so diese Billardkugel und ein Dodge Viper, die große Schrift, die Farben, so den ganzen Text und so. Das ist schon ästhetisch. Also
auf jeden Fall.
Du hast Pen & Pixel erwähnt, die Pen & Pixel kamen aus Houston. Mhm. Und ich glaube, zwei weiße Dudes, die einfach als allererstes Cover mit der frühesten Version von Photoshop gemacht haben. Und
auf jeden Fall.
Das hat gerade in den 90ern, Anfang der 90er auch, aber vor allem Ende der 90er dann in New Orleans und du weißt, wo bei Cash Money No und bei No Limit dafür gesorgt, dass jeder Rapper sich alle möglichen Autos photoshoppen lassen konnte. Und die haben eigentlich bis heute diese Mixtape-Cover-Welt verändert mit ihrem, also selbst heute die verrücktesten Mixtape-Cover, die du siehst, das ist eigentlich nichts als die Weiterführung von Pen & Pixel sozusagen.
Ganz genau.
Aber das On Top of the World Cover sieht nicht so geisteskrank aus wie einige andere, die noch gemacht wurden. Also es ist kein Big Bear Cover oder kein 400 Degrees, aber es
ist, genau.
Ist trotzdem noch sehr nice. Wie gesagt, also wenn es ein T-Shirt gäbe mit dem Cover drauf, so Bruder, believe me, I'm copping. So. Also.
Safe. Ist auf jeden Fall sehr fly, auf jeden Fall.
Das Album hat so für mich, wie ich es beschreiben würde, so einen ziemlichen, also der Sound ist funky, aber dennoch so Gangster schwer, weißt du, was ich meine? Ist so ein Mix
draus.
Also, ich fand beim Hören auch vieles erinnert ein bisschen an West Coast Sound.
Auf jeden Fall.
Also, definitiv sind sie von West Coast geprägt, aber trotzdem hat das irgendwie so eine ganz eigene Note. So, so ich weiß nicht, so die alleine schon die Synths auf dem so Einstiegstrack Pimp in My Own Rhyme. Du merkst da den West Coast Einschlag, aber trotzdem hat es irgendwas Eigenes. Ich feiere den Track des Todes.
Light up the bomb, cause here I come. Is a bizarre, got the remedy. Dr. Green Sticky got the cure for me. Pimp type, I'm so tight, taking flight like a kite. When the wind blows, creeping in my Timbos most.
Safe, ich auch, safe.
Ich finde, das ist so richtiger so Pimp-Shit, das ist ein richtiger Pimp-Sound, also Tracks, die du so laut im Auto aufdrehen kannst und du fühlst dich einfach nur geil.
Auf jeden Fall. Es ist wirklich, wie du gesagt hast, ein Album, das sehr an West Coast erinnert, aber trotzdem so die eigene Note hat. Also T-Mix, der ja das Album, das ganze Album produziert hat, ist auch ein sehr underrated Producer. Er hat ja auch, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, er hat ja dann auch in den 2000er Jahren, hatte dann auch für Cash Money dann mitproduziert. Zum Beispiel Carter 2 hat er mitproduziert von Lil Wayne. Like Father, Like Son.
Damn.
Also, soweit ich mitbekommen habe, als Manny Fresh, von dem werden wir dann auch später reden, dann Cash Money verließ, hat dann so T-Mix ein bisschen so für Cash Money produziert. Aber auf jeden Fall sehr krass, was der hier produziert hat. Wirklich, also unglaublich, wirklich so ein eigener Sound, der sich von anderen abhebt, trotzdem eben inspiriert von West Coast Musik und einfach fresh, wirklich einfach sehr fresh, wie auch eben Pimp in My Own Rhyme, auch eben der zweite Track, aber trotzdem der erste Track, womit das Album richtig beginnt, sehr dope, sehr fire, wirklich sehr nice.
Ich finde auch den Titelsong, also Top of the World, ist ein brutaler Hit.
Safe.
Ich liebe diese Talkbox-Vocoder-Hook. Das ist so, hat mich immer so direkt an California Love von Tupac erinnert.
Stimmt.
Ist ja auch so ein bisschen die Vorgängerversion von Autotune. Der Song ist ein Hit, Alter. Damn.
Auf jeden Fall. Ist wirklich sehr, sehr. Also ist sowieso ein sehr rundes Album. Also da, das ist wirklich so ein Album, wo mir fast alle Songs sehr gut gefallen. Wirklich da.
Gehe ich mit.
Wirklich. Safe. Da, zum Beispiel eben schon alleine auch der dritte Track nach Pimp in My Own Rhyme, What Can I Do, ist auch sehr dope, sehr nice.
Riding the streets, folk deep after midnight, packing the heat, that's how we creep to keep the shit tight. But now the IRS know my name, I can't buy a damn thing. So tell me, what can I do to get out the game? What can I do? What can I do to get out the game?
Auch For Real ist auch so rappen sie über auch so, also real and shit, real and content. Ja, ist wirklich so sehr, sehr, auch eben der Inhalt, über was sie rappen, ist auch sehr krass, sehr nice.
8-Ball hat auf dem Album auch diesen typischen, diese typische Phrase 10 Toes Down etabliert. Das heißt also mit allen 10 Zehen auf der Straße sein, also mit beiden Füßen auf der Straße, immer wachsam. Falls nicht doch irgend so ein Fuck-Hitter Stress macht, also 10 Toes Down als Begriff hat er etabliert, dann hast du Songs wie All in My Mind.
I'm a son, nigga, breath taker, the overweight troublemaker, fake trick breaker, Tennessee earthquaker, shaking grounds when I'm walking, smoking fat onion. I get lit, then beat the shit out of Paul Bunyan, fighting, clash of the titans on your dial. I'm getting blitzed, dicking on Medusa doggy style.
Das ist vielleicht mein Fave von dem Album sogar. Ich finde, der Beat knallt so richtig dreckig und die Synths brennen sich ein. Die Jungs rappen straight Gangster-Shit und darüber, dass man halt immer ready so für Kugeln sein muss.
Aber weißt du,
hat eine der geisteskranksten so Einstiege überhaupt und der Flow so, auch wo ihr dann kommt, so Breathtaker, the overweight troublemaker, das ist Todesfeier. Okay. Also.
Vor allem, es ist eben so ein krasser Song und dann als der Track so fertig ist, denke ich so, okay, es ist fertig, aber dann kommt einfach noch so dieses Gitarren-Outro. Yeah. Das war wirklich so Crème de la Crème, wirklich. Das ist so zu krass. So für 1995 sowieso der Track, unglaublich.
Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Auf dem Song ist auch Big Mike gefeatured. Das war für kurze Zeit auch mal ein Member von den Ghetto Boys.
Just ganz saying. Genau, ganz genau. Das ist... Das ist auf dem Track da, wo auch E40 und Mac Mahler, Friend of Foe, gefeatured sind. Das sind ja Artists aus der Bay Area.
Ganz genau.
Die hast du ja auch bei unseren letzten Folgen kurz erwähnt.
Ja.
Genau, Big Mike, er ist ja auch so ein Houstoner Rapper. Und er hat, genau wie du gesagt hast, Willie D hat dann, glaube ich, sogar nach dem We Can't Be Stopped Album hat er die Gruppe verlassen, gab es irgendwelche Differenzen. Und dann hat sich... der Rap-A-Lot CEO hat sich dann entschieden, okay, wir nehmen dann Big Mike als Ersatz und dann haben sie in dieser Konstellation Big Mike, Bushwick Bill und Scarface haben sie dann auch ein Album gemacht.
Yes.
Hast du eigentlich auch gewusst, dass Dr. Dre wollte Big Mike bei Death Row unter Vertrag, also wollte ihn sein, wusstest du das?
Nein, krass.
Das ist, weil Big Mike war ja, bevor er die Ghetto Boys gejoint hat, war ja mit dem Rapper 3-2, waren sie ja die Convicts-Gruppe, nannten sie sich. Dann haben sie, glaube ich, 91 das Album gemacht, Convicts. Also ich habe das Album noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Aber Dr. Dre hat das Album damals gehört und war Fan davon. Ging zu Suge Knight und sagte, ey, yo, die sind krass, wir müssen die sein. Aber Suge Knight ging sehr langsam an die Sache ran. Und dann hat sich Big Mike dann dagegen entschieden, weil es zu lange ging und dann hatte dann die Ghetto Boys so gejoint. Aber nichtsdestotrotz waren ja eben, Bushwick Bill war ja auf dem Chronic-Album kurz, Ghetto Boys und Death Row waren eigentlich sehr close. Die waren sogar bei der Chronic-Tour damals auch, glaube ich, so eine Vorgruppe. Aber ist noch eine lustige Anekdote auf jeden Fall.
Krass, okay.
Damn. Safe.
Ja, siehst du, deswegen mache ich das mit dir, weil du dich dann reinfuchst. dann hast du natürlich den, man kann nicht über On Top of the World sprechen, ohne Space Age Pimpin' zu erwähnen.
You're making me fight against my will. What must I do?
Would you kill for me?
Yeah, if my life in danger too.
If it's still for me?
Yeah, if that shit belongs to you.
Then feel for me.
Yeah, if the way you act is true. Who knows? Fine clothes. Less is those.
So ein absoluter Gangster-Love-Song. Classic, der hat 14 Millionen Views auf YouTube.
Was?
Krass. Ist auch lustig, wie der Track, also es ist halt so richtig so, ne, so Love-Song, aber von einem Gangster gemacht. Also der Homie hat gerade eine Ische geballert und will losmachen und sein Shorty lässt ihn aber nicht gehen.
Genau.
Da hast du in der Hook auch so Fragen, so Would You Still Love Me mäßig, wenn ich das und das machen würde. Also hat mich irgendwie direkt erinnert an 21 Questions von 50.
Ja,
weil es so ein ähnliches Konzept ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ey, die Lines sind auch todeslustig. So, your mouth was fantastic. The fuck test, you passed it. So,
das ist nice. Ja, auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall. Das ist ja sogar so mit diesem Song war es dann auch so für die Radio so, okay, wir können so den Song spielen, weil es hört sich gut an und so nice. Und
ganz genau.
Das war so ihre Single aus dem Album, ganz genau, den sie dann bekannt gemacht hat, auf jeden Fall. Krass.
Und dann das Album endet mit dem letzten Song Break 'em Off und also wirklich besser kann so ein Album nicht enden. Ich finde es so der perfekte Abschluss, ist ein richtiger Representer-Banger.
I come to break you off proper, Swiss washer, through the washer, on fire, 360 degree round the dryer, I'm tighter than vice grippers, cut you like clippers, your game plan loses out.
So auf Englisch sagt man end on a high note, also die haben wirklich mit einem Top-Track das Album beendet, ist definitiv, also ich würde sogar mittlerweile jetzt sagen, so eins meiner Lieblings-90s-Rap-Alben all time.
Ja, safe. Also, ja, nein, auf jeden Fall so, das Album ist so unglaublich gut. Es ist wirklich sehr schade, wie underrated und auch ein bisschen unknown auch, eben man weiß nicht so viel von den Jungs. Wirklich, da gehe ich wirklich mit, dass das eins der besten 90s Hip-Hop-Alben ist, wirklich for real.
Die Jungs sind dann 2000 oder nach 2000 zu Bad Boy gegangen, wurden von Puffy gesigned. Die waren sozusagen, glaube ich, die ersten Artists bei dem Bad Boy South Label.
Ja, genau.
Expansion. Genau. Die hatten auch noch Hits, sowas wie You Don't Want Drama. Aber die sind leider nie international groß geworden und jetzt ist es ein bisschen still um die beiden. Ich weiß, MJG hatte noch ein Solo-Album von nicht allzu langer Zeit, aber schade, weil die haben eine super Discography, ich hab's gesagt, aber Coming Out Hard von 93 ist schon dope, so Songs wie Pimps sind krass. On the Outside Looking In von 94 ist brazy. Dann hast du 99 ein Album In Our Lifetime, super dope. Ain't it funny, the things we do to get paid, the shit we do to show niggas that we ain't afraid. Yeah, I got my education on the streets, doing dirt, left a nigga with some muddy feet. Everyday life brings everyday drama, smoking weed only makes a nigga mind. Und 2000 kam Space Age Forever, leider ist das, glaube ich, nicht auf Apple Music, aber das Album ist auch sehr, sehr nice. Und natürlich On Top of the World, also alleine schon in der Zeit von 93 bis 2000 haben die Jungs wirklich 4, 5 Top-Alben gedroppt. So, es ist schade, dass sie so underrated sind, weil auch vom Können her, von den Skills, von der Technik, das sind schon zwei der besten Südstaaten-Rapper überhaupt.
Safe. Also dass allein Puffy, die da in den 2000er gesigned hat, zeigt auch schon der Einfluss und den Impact, den sie in den 90er mit ihren Alben hatten. Safe.
Das war Teil 1 von Retrospects Südstaaten Classics der 90s. Am Montag geht es dann weiter mit Teil 2 und da sprechen wir über die vielleicht einflussreichste Rapgruppe aller Zeiten und über einen Mann, der für die größte Hitzewelle of all time gesorgt hat. Stay tuned.
Goodbye.